Ja, kennen Sie den aus der Zeit vor Facebook oder heute heißt das ja mydarling.de? Er sitzt neben einer hübschen Frau im Bus, weiß nicht, wie komme ich da ran, und kurz vorm Aussteigen dreht er sich dann um zu ihr und sagt: Ich würde Sie gern kennenlernen. Können Sie mir Ihre Telefonnummer sagen? Sie darauf: Die steht im Telefonbuch. Dann dreht er sich nochmal zu ihm und sagt: Und ihr Name? Und sie sagt: Der steht daneben. Ja, soweit klar. Ob das mit den beiden geklappt hat, weiß ich nicht. Ist ein bisschen schwierig, wenn man den Namen nicht kennt. Wenn man den Namen nicht kennt und dann bei Facebook jemanden sucht, wird es ganz schwierig. Eine Bildsuche gibt es da noch nicht. Wenn man den Namen kennt, ist das deutlich einfacher. Ohne Namen geht heute fast nichts. Ohne Namen geht eigentlich nichts. Wenn man nicht gerade Stefan Schmidt heißt. Ich hatte mal einen Freund, der hieß Stefan Schmidt. Dann bin ich an einen anderen Ort gezogen, wo ich dann studiert habe und habe einen weiteren Freund kennengelernt, der hieß auch Stefan Schmidt. Ja, gut, mein Name ist etwas origineller, aber okay, den Namen suchen wir uns nicht aus. Ja, wie war das vorhin? Ich wusste ja nun, dass ich heute eine Predigt halten soll. Und wenn Sie von vorne irgendwo aufgerufen werden, Sie da hinten mit der Brille auf der Nase, kommt darauf an, was da kommt. Entweder guck mal jetzt verschämt nach unten, ja, kein Blickkontakt herstellen, oder man guckt freudig nach vorne in der Hoffnung, da gibt es jetzt was umsonst. Wie ist das, wenn wir angesprochen werden, wenn mein Name aufgerufen wird, wenn ich gemeint bin? Ich kenne das noch aus der Schule. Wenn man dort angesprochen wird beim Namen, meistens rutscht das Herz etwas tiefer nach unten. Habe ich das jetzt alles drauf, was ich da jetzt wissen muss? Oder meint der Lehrer vielleicht doch hoffentlich jemand anderen? Der Name ist etwas Individuelles. Ich bin angesprochen, wenn der Lars sagt: Kai, komm mal nach vorne, mach mal die Predigt. Ich bin angesprochen. Nicht über meine Ausweisnummer, nicht über meine Steuernummer, die ja mittlerweile eindeutig ist für mich über mein ganzes Leben, nicht über meine Funktion. Ich habe mal hier mein Namensschild draufgehängt, Kirchenvorstand. Nein, ich als Person bin angesprochen. Ich werde als Mensch, als Individuum wahrgenommen. Das ist einer der Gründe, warum man mittlerweile auch bei Polizisten häufig das Namensschild aufgenäht hat. Wenn ich mich als jemandem einen Polizisten nähe, dann ist das für mich erstmal eine Amtsperson. Wenn ich aber sehe, der hat einen Namensschild drauf, dann wird er gleichzeitig mehr zu einem Menschen, zu einem Individuum, zu einem einzelnen persönlichen Wesen. Unser Name besteht aus zwei Teilen: Vorname, Nachname. Fangen wir mal mit dem Nachnamen an. Das ist so ein bisschen Stammbaum, Ahnenforschung. Wenn ich den Nachnamen verfolge durch die Generationen, dann kann ich so ein bisschen schauen, wo komme ich denn her? Wo ist meine Wurzel? Wo sind meine Vorvorgänger denn aufgewachsen? Was hat sie geprägt? Was hat ihr Leben beeinflusst? Wenn man da Forschung treiben will, Ahnenforschung, dann bedient man sich ja häufig der Kirchenbücher und kann dann so in die Vergangenheit über mehrere Generationen, teilweise sogar mehrere Jahrhunderte zurückschauen, was denn da so in der eigenen Familie so vorging. Und vielleicht erfahre ich dabei auch, warum ich genau so bin und nicht anders. Das eine oder andere wird vielleicht dadurch auch erklärbar. Und manchmal wird so eine rote Linie erkennbar. Da erfährt dann der Pfarrer, dass sein Urgroßvater auch schon Pfarrer war, oder der Ingenieur, dass sein Ururgroßvater im Bergbau Ingenieur war. Da sind so Zusammenhänge, die sich dann auf einmal erschließen. Das ist nicht alles, was unser Leben macht, aber das ausmacht, aber das ein oder andere kann da doch sich durch den eigenen Werdegang so hindurchziehen. In anderen Ländern ist das ganz anders. Wir erwarten ja in knapp 4 Wochen eine neue Pfarrerin. Und die Frau Katschunga, die dann unsere vakante Stelle wieder füllt, sie hat einige Zeit auf Island verbracht. Und in Island ist es genauso wie in Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, in diesen ganzen nordischen Ländern. Da wird der Nachname aus dem Vornamen des Vaters gebildet. Also, wenn Sie dann einen Namen finden, Johann Johansson zum Beispiel, das ist Johann, der Sohn des alten Johann, Johann Johansson. Oder was gibt es dann noch? Keine Ahnung, Mark Markson oder Thomas Thomasson. Da kommt das her. Das hat auch eine weibliche Form, die lassen wir jetzt mal weg. Wenn das so wäre, wie wäre dann mein Nachname? Kai Jesusson, Lars Jesusson, Armin Jesusson, Sohn des lebendigen Gottes. Sind wir so etwas? Können wir uns so nennen? Sind wir in dieser roten Linie der Christen und zählen wir Gott als unseren, sehen wir ihn als unseren Vater an und sind wir nach diesem Vater benannt? Meine Wurzel ist Jesus Christus. Ich bin getauft auf den Namen Jesu Christi und diese rote Linie des Glaubens, die zieht sich durch mein Leben hindurch. Die ist dummerweise, muss ich immer wieder sagen, nicht geradeaus und sie führt auch nicht geradeaus weiter, sondern da sind viele Knoten, viele Verwirrungen drin. Manchmal geht es auch große, große Wegschrecken zurück, aber ich weiß, ich bin auf einem richtigen Weg. Der muss nicht glatt sein, der muss nicht geradeaus gehen. Das macht das Leben so aus. Es ist dann nicht immer leicht, aber ich gehe auf diesem Weg. Meine Wurzel ist Jesus Christus. Anders der Vorname. Der Vorname ist so ein bisschen was wie bei den Bäumen der Jahresring. An dem Namen können Sie oft erkennen, wann jemand geboren ist. Ich gehöre zur Generation der Thomas, Michael, Stefan, Peter Jungs. Wenn Sie bei mir damals in der Grundschule gesagt haben, alle, die Thomas und Michael heißen, aufstehen, dann strand schon ein Drittel der Klasse. Und dann hat man noch die Sabines und Claudias aufgerufen und dann stand mehr als die Hälfte. Und wir haben ja im Kirchenvorstand einen Thomas, das ist meine Generation, du bist zwar 3, 4, 5 Jahre jünger, aber die sind ganz, ganz häufig in dieser Generation präsent, diese Namen. Mein Vater, ich habe gerade den Kurt Kümmling da hinten gesehen, mein Vater hieß auch Kurt, für Kinder völlig unscheinbar, dieser Name damals. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, dass mein Vater 2 weitere Namen hat. Das ist nämlich eine der Konventionen, die es in Norddeutschland so gibt. Man nennt die Kinder nach den Großvätern oder nach den Paten. Und mein Vater hat den 2. Namen Theodor und den 3. Namen August. Und als wir das mitbekommen haben, meine Geschwister und ich, da haben wir uns natürlich halb weggeschmissen. Theodor August, ne, das geht ja nun überhaupt nicht. Ne? Ja, und da haben wir auch gedacht, so meine Frau und ich, das wollen wir unseren Kindern ersparen. Die kriegen keinen Zweitnamen, die kriegen keinen Drittnamen. Wer von Ihnen hat denn Zweitnamen und Drittnamen? Na, doch geht so die eine oder andere Hand hoch. Vielleicht sprechen wir uns nachher mal mit dem Zweit- oder Drittnamen an. Mal sehen, ob es da auch so skurrile Namen gibt. Schauen wir mal. Ja, unseren Kindern wollten wir das ersparen und wir wollten auch versuchen, so ein bisschen aus diesem Mainstream der gängigen Namen rauszukommen. Können Sie mittlerweile googeln, was sind so die Lieblingsnamen in unserer Zeit. Da finden sich dann Namen wie Paul, Heinrich. Hätte man nicht gedacht vor 20 Jahren, dass da Heinrich nochmal wieder auftaucht. Charlotte, immerhin schon auf Platz 25 vorgerückt. Und die Emma auf Platz 2. Ja, nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. Das gibt es so. Das gibt es so. Wir haben unsere erste Tochter Priscilla genannt, Volltreffer. Die meisten, die den Namen hören, haben Schwierigkeiten, den zu schreiben, mit C oder mit Z hinten. Viele haben ihn gehört, Priscilla Presley, das hat man mal gehört. Aber sonst ist das eine absolute Rarität. Bei unserer zweiten Tochter haben wir es dann nochmal versucht und wir haben einen Namen rausgesucht, den hatten wir vorher noch nie gehört. Ist leider schief gegangen. Von Selina gab es eine ganze Reihe in ihrer Klasse, damals Grundschule gleich 2. Und so passiert es auch heute noch, das ist also ein absolut gängiger Name. Ja, manche Namen sind altmodisch, die findet man nur noch im Fotoalbum der Großeltern. Manche tauchen wieder auf und einige Namen sind zum Glück hoffentlich auf Dauer verschwunden, weil wir mit denen ganz extreme Erinnerungen verbinden. Einer dieser Namen ist zum Beispiel Adolf. Mein Großonkel hieß noch Adolf, aber der ist vor 25 Jahren verstorben und dieser Name ist wahrscheinlich ziemlich verschwunden. Der Vorname und der Nachname, beide stehen fest. Sie sind eigentlich nicht änderbar. Mittlerweile kann man sie ändern, aber das ist relativ aufwendig, auch wenn er mir nicht gefällt. Mein Name gibt Auskunft über meine Herkunft, meine Familie, meine Geschichte. Und meine Herkunft, meine Familie und meine Geschichte, die kann ich nicht verleugnen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Es gibt Konventionen, nach denen werden die Namen festgelegt. Der Nachname wird bei uns von den Eltern weitergegeben. Und aus diesen Konventionen kann man eigentlich nicht heraus. Ich lese Ihnen mal einen kleinen Abschnitt aus der Bibel. Und auch dort gab es Konventionen. Nach 8 Tagen wurde das Kind, gemeint ist Johannes der Täufer, zur Beschneidung gebracht. Dabei sollte es nach seinem Vater Zacharias genannt werden. Doch Elisabeth, seine Mutter, widersprach, nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in der Verwandtschaft heißt so, wandten die Besucher ein. Und sie winkten den Vater herbei und fragten ihn, wie soll dein Sohn heißen? Und Zacharias, zu diesem Zeitpunkt noch stumm, ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Und sie wunderten sich alle. Da bricht jemand, ein Elternpaar, eine Konvention und nennt den gemeinsam ersehnten Sohn, so wie es der Engel verkündet hat. Und sie halten sich an das, was Gott ihnen sagt. Gegen Konvention, gegen Gewohnheit, gegen Erwartung der Familie, der Freundin, der Nachbarn, erhält dieses Kind den Namen Johannes. Und ähnlich, einen kurzen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Ups, eins zu weit. Da erschien der Engel des Herrn im Traum und sprach zu Josef, Maria, deine Frau wird einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Vater Josef und Mutter Maria haben dieses Kind Jesus genannt und er ist der Grund unseres Glaubens. Der Name des Kindes ist vorgegeben, hier in diesen beiden Geschichten von Gott vorgegeben. Von ihm, unserem Herrn, ist dieser Name bekannt, vorgegeben. Bei ihm sind Johannes und Jesus bekannt, mit Namen bekannt. Er kennt sie beide, diese beiden Personen. Er kennt sie alle, von denen in dieser Bibel berichtet ist. Er kennt uns alle mit Namen, weil er uns geschaffen hat, weil er uns geplant hat mit einem eigenen Lebensweg, weil er uns gewollt hat, ganz egal, ob wir gewollte Kinder sind oder nicht. Ich bin ein ungewolltes. Jeden von uns kennt er und für jeden von uns hat er einen Plan. Der Wochenspruch ist gleichzeitig Teil des Predigttextes für heute, Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, manche von uns wollen, wie es so schön heißt, inkognito bleiben, wollen unerkannt bleiben, nur zum Teil mitmachen, auf jeden Fall nicht mit Namen oder mit Gesicht. Das geht gar nicht. Auf manchen Türschildern, wenn Sie durch einige Straßen Obertshausen laufen, da finden Sie kein Schild oder nur die Initialen, K.P. zum Beispiel. Da möchte jemand nicht dabei sein, da möchte jemand nicht erkannt werden, da möchte jemand nicht angesprochen werden. Nach dem Motto, ich kaufe nichts, keine Werbung, kein Kontakt, nicht klingeln. Im Internet genauso, da gibt es diverse Seiten, da möchte man auch nicht erkannt werden. Die schaut man sich vielleicht an, aber bitte nur, wenn es dunkel ist, wenn keiner durchs Fenster guckt. Was wir neu gelernt haben aus der Presse in der letzten Woche ist, das funktioniert nicht. Überall, wo Sie im Internet unterwegs sind, hinterlassen Sie Spuren. Zumindest Ihr Rechner hinterlässt Spuren und Ihre Adresse. Und zumindest der amerikanische Geheimdienst, wenn er es denn will, da weiß ziemlich genau, wo Sie dort unterwegs sind. Das Internet ist nicht Gott. Das Internet ist nicht gottähnlich. Aber in diesem Punkte sind sich die beiden doch sehr gleich. Auch vor ihm, vor unserem Herrn, können wir nichts verstecken, können wir nichts verborgen halten. Vor ihm können wir nicht unerkannt bleiben. Denn er spricht jeden von uns an, er kennt jeden von uns mit all den hellen Flecken in unserem Leben, mit all den Schattenseiten. All das ist bei ihm bekannt. Und er kommt auch bei jedem vorbei. Und er klingelt, ganz egal, ob auf dem Türschild Kai Polenske steht oder K.P. oder keine Werbung. Er schaut bei jedem vorbei und er klingelt bei jedem an, manchmal sogar mehrfach. Und ich kann überlegen, wenn ich dann durch den Spion gucke, öffne ich oder lasse ich die Tür geschlossen. Und trotzdem gilt immer, er kennt mich, er kennt dich, euch, jeden Einzelnen von euch, ehe wir auf die Welt kamen. Jeremia 1, Vers 5, Gott spricht zu Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe. Bei ihm kann ich mich nicht verstecken. Bei ihm kann ich mich nicht verstecken. Bei ihm brauche ich mich auch nicht zu verstecken. Ihm brauche ich nichts vorzuspielen. Ihm brauche ich nichts zu zeigen, was ich nicht bin. Ich brauche keine Maske aufzusetzen. Ich kann so zu ihm kommen, wie ich bin. Ich kann zu ihm kommen mit all meinen hellen und all meinen dunklen Seiten. Hey Mann, was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Person? Was ist das für ein Wesen, das mich so nimmt, wie ich bin? Das mich so akzeptiert, wie ich bin? Wo ich keine heilige, göttliche Fassade aufbauen muss? Wo ich nichts spielen muss? Ich muss nicht cool sein, wenn ich gar nicht cool bin. Ich muss nicht perfekt und fehlerfrei sein, wenn ich nicht perfekt bin. Und ich bin nicht perfekt. Und wenn der Jane und dem Jonas heute Morgen irgendetwas schief geht, dann ist das auch okay, weil die sind auch nicht perfekt. Und ganz egal, was wir tun, wir machen Fehler, weil wir Menschen sind. Ich muss nicht lustig sein, ich muss nicht humorvoll sein, wenn mir nicht danach ist. Ich muss nicht, was weiß ich was. Ich kann leiden mit dem, was in meinem Leben schwer ist. Ich kann an dem ich zu tragen habe, auch wirklich mich abarbeiten. Ich kann unter der Last, unter der ich stehe, auch wirklich leiden. Und ich brauche vor deinem, vor unserem, vor meinem Gott nur einfach ehrlich sein. Ich brauche es ihm nur bringen, ihm nur sagen, ihm nur geben. Bei ihm bin ich so bekannt, so akzeptiert, so wie ich bin. So wie ich bin. Ich muss mich nicht verändern, kein Eintrittsgeld zahlen, nichts. Und aus diesem persönlich angesprochen sein, aus diesem er kennt mich so, wie ich bin, da kommt dann der zweite Gedanke heraus, dieses fürchte dich nicht. Der Text geht weiter. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Wasser, Ströme, die alles überfluten. 3-4 Wochen zurückgedacht, da haben wir das auf jedem Fernsehkanal gesehen, wie die Flüsse in Deutschland, einige Flüsse über die Ufer traten und quadratkilometerweise Land und Eigentum und Häuser und Autos einfach weggespült haben. Wasser ist in der Bibel oft ein Bild für Orientierungslosigkeit. Ich verliere den Grund unter den Füßen, auf dem ich stehe, und das Wasser spült mich einfach hinfort. Auf welchem Fundament steht mein Leben, wenn das Wasser kommt? Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durch Feuer gehst, Feuer ist in der Bibel oft ein Bild für Reinigung, etwas Göttliches, was in einem Leben etwas entfernt, was doch nicht hingehört. Es gibt Brandopfer, indem wir vor Gott etwas, verbrennen wir nicht, das haben die Menschen im Alten Testament gemacht, als Symbol einer Reinigung. Und auch vor diesem Feuer, durch das wir hier hindurchgehen, brauchen wir keine Angst zu haben, denn wir sollen nicht brennen, steht hier. Du sollst nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch so herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Wir hatten vergangenen Montag Abifeier, nicht mein eigenes, sondern das unserer ältesten Tochter. Und aus dieser Klasse sind ganz viele Menschen jetzt nach dem Abitur mit einem Plan in ihr Leben unterwegs und sie gehen ins Ausland. Einige in irgendwelche missionarischen Einsätze, noch in unserem Kreis, aus unserer Gemeinde gehen ja 3 Mädchen ins Ausland in den nächsten Monaten, um einen missionarischen Einsatz zu erleben. Was kommt da auf sie zu? Was werden sie da erleben? Das ist eine spannende Zeit. Das macht man erfahrungsgemäß nur dann, wenn ich nach der Schule frei habe, wenn ich keine Verpflichtung habe. Später fällt uns das relativ schwer. Was kommt auf uns zu? Einige Menschen brennen ja drauf, endlich mal raus von zu Hause, aus diesen Zwängen, endlich mal Neues erleben, mal selbst meinen Alltag gestalten, andere Menschen um mich herum zu genießen. Das sind so die Pioniere unter uns. Und andere, wie unsere älteste Tochter, die gehen sehr vorsichtig daran. Die sind skeptisch. Was mag das morgen bringen? Wen werde ich kennenlernen? Wer ist in meinem Kreis? Was werde ich erleben? Wie ist das Essen? Habe ich meine warme Dusche? Was weiß ich, was so wichtig ist. Und es gilt immer dieses: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Da haben wir es, glaube ich, ne? Kommt gleich. Kannst du gerade mal wieder einschalten? Ich stoße in meinem späteren Leben oft, gerade im Berufsleben, an Grenzen. F5. An Grenzen. Und ich merke, ich bin mit meinen Fähigkeiten am Ende. Ich komme nicht weiter. Das, was ich mitbringe an Eignungen, an Fähigkeiten, an Zeit, reicht nicht, um das zu tun, was ich eigentlich soll. Und das, was ich realisieren soll, es entgleitet mir langsam. Und auch dann gilt: Fürchte dich nicht. Schalt's mal gerade mal weiter. Ich bin eine alte DOS-Maschine, ich kann nur eins zur Zeit, noch nicht multitaskingfähig. Ich stehe oft vor Entscheidungen in meinem Leben, Sie vielleicht auch. Soll ich links gehen? Soll ich rechts gehen? Und ich höre auf Gott oder meine Frau oder meine Kollegen. Und es kommt keine klare Ansage, da geht's weiter. Irgendwann muss ich mich entscheiden. Fürchte dich nicht. Und wenn ich älter werde, mich das erste Zipperlein plagt, oder ich richtig schwer krank werde, meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, nicht weiß, wie ich die Therapie erlebe, durchlebe oder sogar überlebe, fürchte dich nicht. Wie oft fehlt mir dann der Mut, den nächsten Tag noch zu beginnen? Wie oft fehlt mir der Mut, ihn anzugehen? Und es ist nichts, gar nichts, was mir noch Hoffnung gibt im Leben von meinen Mitmenschen. Fürchte dich nicht. Und wie oft erleben die älteren Menschen unter uns Einsamkeit? Da ist kaum jemand, der sie besucht, kaum jemand, der vorbeischaut, der mal hört, der mal 3 Worte wechselt, weil ja alle so beschäftigt sind. Und ich dieses Alleinsein gestalten muss, erleben muss und vielleicht auch Angst habe und das nicht abwenden kann. Auch dann gilt: Fürchte dich nicht. Und wenn es dann zu viel wird und mir vielleicht schon der Glaube abhanden kommt, der Glaube an diesen großen, mächtigen Gott, den wir jahrelang in unserem Leben vielleicht verehrt, angebetet haben, der mir jetzt durch meine Krankheit, durch meine Einsamkeit nicht durchhilft, Wie oft fehlt mir dann der Glaube? Und auch dann gilt, fürchte dich nicht. Wie oft sage ich mir dann selbst in so einer Situation, fürchte dich nicht. Was immer es ist, was mich beschäftigt, das mir Angst macht, was mir mein Vertrauen auf das Morgen nimmt, vielleicht auch mein Gottvertrauen nimmt, was mich verzweifeln lässt, es gilt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, ich habe dich erlöst, ich habe dich frei gemacht, befreit, ich gebe dir neue Möglichkeiten, jeden Tag neu, auch im hohen Alter. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mich hat er gerufen, gesehen, wahrgenommen, mich hat er angesprochen, mich hat er gemeint, du bist mein. Offenbarung 3, Vers 5. Wer durchhält, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Mein Name steht im Buch des Lebens und niemand kann ihn dort streichen. Keine Krankheit, keine Aufgabe, an der ich verzweifle, keine Einsamkeit, keine Mutlosigkeit. Mein Name im Buch des Lebens. Steht Ihr Name dort drin? Wollen Sie dort hinein, neu in diesem Buch sich verewigen, im Buch des Lebens? Wir können es tun, jeden Tag neu. Auch heute. Amen.